Heute bei «Apropos» der Rücktritt von Simonetta Sommaruga.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute Vormittag die Nationalratspräsidentin sowie meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat über meinen Rücktritt als Bundesrätin per Ende 2022 informiert. Der Entscheid kommt etwas abrupt, auch für mich, und er kommt früher als vorgesehen.
Weil ihr Mann einen Schlaganfall hatte, ändert Simonetta Sommaruga Prioritäten in ihrem Leben und tritt auf Ende Jahr zurück. In dieser Ausgabe von «Apropos» blicken wir auf die 12-jährige Bundesratszeit von Simonetta Sommaruga zurück. Und wir schauen nach vorne. Wie ändert der Rücktritt der Machtpoker und die Landesregierung? Das alles sagt mir heute Fabian Renz. Er ist Bundeshauschef von Tamedia und mir jetzt aus Bern zugeschaltet. Hallo Fabian.
Hallo Philipp.
Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
Resultat der Election.
Gewählt ist mit 159 Stimmen.
Est élu avec 159 voix.
Frau Simonetta Sommaruga.
Madame Simonetta Sommaruga.
Fabian, vor 12 Jahren ist Simonetta Sommaruga in Bundesrat gewählt worden. Wer hat die Bundesversammlung damals in die Regierung gewählt?
Simonetta Sommaruga ist siebenmal zusammen mit der Jacqueline Fehr antreten und die Nachfolge vom Bundesrat Moritz Leuenberger. Jacqueline Fehr war ein bisschen ein rotes Tuch für viele Bürgerliche, ausgesprochen linke Sozialdemokratin, wohingegen Simonetta Sommaruga, die siebenmal die Ständerätin vom Kanton Bern war, den Ruf hatte, so als pragmatische Mitte orientierte Konsenspolitikerin. Sie war Mitverfasserin von dem sogenannten Kurten-Manifest anfangs der Nullerjahre, wo der SP ein bisschen zentriertere, moderatere Neuausrichtung hat verschreiben wollte. Viele Bürgerliche waren der Ansicht, dass man mit ihr jemand eingemittet wählt, jemand, der weniger, ich sage mal, Zoff veranstalten wird, weniger linksideologisch politisiert, als das Jacqueline Fehr wird. Ja, wenn man sich jetzt die Schlagzeilen anschaut, die in den letzten 2-3 Jahren mit und um Simonetta Sommaruga generiert worden sind, muss man sagen, sie ist inzwischen durchaus auch ein rotes Tuch für viele Rechte im Land geworden. Insofern eine interessante Entwicklung, die da stattgefunden hat seit dieser Wahl.
Am Anfang, als sie angefangen hat im Justizdepartement, hat sie dort dem Ruf entsprochen, wo sie angefangen hat?
Ja, das war ja effektiv ein bisschen eine spezielle Geschichte mit dem Start. Also, das Justizdepartement war nicht das Wunschdepartement von Frau Sommaruga. Sie ist ja selber auch eine Juristin, sie ist ja ausgebildete Konzertpianistin. Und das Departement war selber auch nicht in einem guten Zustand. Es hat eine recht turbulente Zeit hinter sich gehabt. Zuerst mit dem Bundesrat Blocher, der sehr viel umkrempelt hat. Dann die Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf, Reorganisation vorantrieben hat, wo, muss man sagen, nicht glückt ist. Also Frau Wittmer-Schlumpf hat dann später als Finanzministerin durchaus eine überzeugende Performance hergelegt, aber als Justizministerin, muss man sagen, ist ihre Hinterlassenschaft eher zweifelhaft gewesen. Insofern sicher ein schwieriger Start für Simonetta Sommaruga in diesem Departement.
Wo sie angefangen hat, ist auch speziell gewesen, dass zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des Bundesstaats eine Frauenmehrheit der Bundesrat regiert hat. Das ist ja auch etwas, was sie jetzt beim Rücktritt wieder zurückgeschaut hat und, glaube ich, mit recht gutem Gefühl, oder?
Genau, also das hat mich auch noch bemerkenswert gedunkt, dass sie das heute in ihrem Auftritt vor den Medien explizit nochmal erwähnt hat. Man hat es schon fast vergessen, aber ja, es hat mal effektiv die ganz kurze Phase gegeben, wo 4 Frauen im Bundesrat gewesen sind und offensichtlich ist das für sie sehr prägend und ihr in positiver Erinnerung geblieben.
Sie ist recht lang im Justizdepartement geblieben. Was waren ihre grossen Projekte gewesen?
Ihr grösstes Projekt, möchte ich mal sagen, war die Asylgesetzrevision, die sie durchgebracht hat, auch in der Volksabstimmung im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise.
Gegen die SVP damals, oder?
Gegen die SVP, genau. Das ist sicher ein bemerkenswerter Erfolg von ihr gewesen. Überhaupt hat sie in das durchgeschüttelte Departement wieder eine gewisse Ruhe gebracht. Heute schafft das Departement besser, als es bei ihrem Amtsantritt geschafft hat. Und ich finde das eigentlich noch eine spannende Sache. Eben, sie ist nicht gern in das EJPD gegangen, in das Justizdepartement, wohingegen später das Umwelt- und Energiedepartement, dem sie ja heute vorsteht, das ist ihr Wunschdepartement gewesen. Wenn man es von Bilanz her anschaut, muss man aber sagen, sie hat in dem EJPD eigentlich fast überzeugender gewirkt als im UWEX, so im EIS jedenfalls war. Also im UWEG, im Umwelt- und Verkehrs- und Energiedepartement, dort ist er nicht alles nach Plan gelaufen. Und das finde ich, wie gesagt, noch eine bemerkenswerte Sache. Also eigentlich in dem Departement, das Departement, das sie weniger gerne übernommen hat, dort hat sie sicher nicht schlechter performt als dann später in ihrem Wunschdepartement.
Gewechselt sie vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren ist sie Umwelt- und Energieministerin geworden. Was waren dort ihre grossen Ideen, die sie verwirklichen wollten?
Man muss jetzt so sagen, das Umwelt- und Energiedepartement ist ein Schlüsseldepartement. Also, man hat dort ganz, ganz wichtige Dossiers. Es ist sicher die dankbare Baustelle als das Justizdepartement. Also, bei dem Justizdepartement hat man natürlich viel mit dem Asyldossier zu schaffen. Das ist nicht etwas, wo man sich grosse Lorbeeren holen kann als Politikerin, als Politiker, wohingegen im Umwelt- und Energiebereich da stellen natürlich gewaltige Sachen an. Oder? Also, man redet hier von Energiewende, also dass man wegkommt von der fossilen Energie hin zu einer nachhaltigen Stromproduktion. Man redet von grossen Infrastrukturprojekten im Verkehrsbereich. Das ist natürlich auch etwas, was Politiker immer gerne machen, grosse, schöne Bauwerke eröffnen. Also man denke da an die Eröffnung von der NEAT vor ein paar Jahren. Das war noch nicht Frau Sommaruga, aber ja, es ist auch das Departement, das sich viel eher grosse politische Visionen realisieren lässt und wo effektiv auch Dossiers zur Behandlung anstehen, die einfach ganz zentral sind für das Leben der Menschen in diesem Land.
Und trotzdem sagst du, dass sie weniger erfolgreich war in diesem Departement, im Umweltdepartement. Warum?
Also vorausschicken muss man natürlich mal, sie ist im UWEG jetzt seit gut 3 Jahren. Das ist nicht sehr lang jetzt verglichen mit der Zeit, wo sie im Justizdepartement, also etwa doppelt so lang, verbracht hat. Nein, es ist sogar ein bisschen mehr als doppelt so lang. Sind, wenn ich jetzt gerade richtig rechne, sind es 8 Jahre im EJPD gewesen und jetzt ungefähr 3 Jahre im UWEG. Wollte ich mir wirklich einen adäquaten 1:1 Vergleich ziehen, müsste jetzt noch mal 6 Jahre im UWEG bleiben. Aber ich meine, spektakulär ist natürlich ihre Niederlage, ihre Volksabstimmung über das CO2-Gesetz gewesen. Das CO2-Gesetz, das sehr ein wesentlicher Pfeiler gewesen wäre in der Umsetzung vor Energiewende, die noch unter der Vorgängerin vor Frau Sommaruga, der Doris Lüthardt, aufgeleistet worden ist. Dass sie dort verloren hat, das ist schon ein ganz herber Dämpfer. Jetzt nicht einfach nur mit engem Blick auf die konkrete Vorlage betrachtet, sondern wirklich auch für das Wegkommen von dreckiger Energie, von Atomenergie hin zu einer sauberen, nachhaltigen und auch sparsameren Energiewirtschaft. Ja, das war eine grosse Niederlage von ihr, die ihre Gesamtbilanz, würde ich sagen, doch merklich überschattet.
Die Niederlage wird man sicher in Erinnerung behalten. Was man auch in Erinnerung behalten wird, ist ihre zweite Amtszeit als Bundespräsidentin. Die ist nämlich gerade mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie zusammengefallen.
Sehr geehrte Damen und Herren, der Bundesrat hat sich gestern und heute an 2 außerordentlichen Sitzungen erneut mit dem Coronavirus beschäftigt.
Wir haben sogar gehört, im März 2020, wo der Bundesrat zum ersten Mal Massnahmen gegen die Pandemie beschlossen hat, dort hat man eine von ihren Stärken gesehen, zwar Kommunikation.
Damit haben wir in der ganzen Schweiz einheitliche Regeln. Klare, verständliche und einheitliche Massnahmen, das braucht die Bevölkerung jetzt. Und der Bundesrat sagt es ganz deutlich: Wir brauchen jetzt auch die Bevölkerung, die sich an diese Massnahmen hält. Und zwar die ganze Bevölkerung, jeder und jede einzelne von uns.
Das ist ja so, ich glaube, man kann sagen, sie hat dort in dieser außerordentlichen Lage, also sie ist ja nicht nur im Volksmund eine außerordentliche Lage, sondern effektiv auch in juristischem Sinn. Also der Bundesrat hat quasi per Notrecht regiert dort ein paar Monate lang. Und in dieser Phase hat sie, das ist auch relativ breit parteiübergreifend anerkannt, überzeugend kommuniziert.
Bei wem sie trotzdem überhaupt nicht gut angekommen ist, ist bei der SVP. Simonetta Sommaruga hat die Volkspartei und die Vertreterinnen und Vertreter der Volkspartei immer triggert während ihrer ganzen Zeit im Bundesrat. Warum?
Das ist noch schwierig zu beantworten. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Vertreterinnen und Vertreter von SP quasi natürlicherweise für die SVP eine bevorzugte Zielscheibe sind, aus politischen Gründen natürlich. Das ist umgekehrt nicht so viel anders. Ja, bei Simonetta Sommaruga hat es phasenweise schon auch noch so eine persönliche Qualität angenommen, die ein bisschen über das rausgeht, was man sich so normalerweise gewöhnt ist in diesem Bereich. Es mag damit zu tun haben, dass sie eine Frau ist. Ich gehe davon aus, dass die Funktionäre von der SVP, die die Attacke geritten haben, da sehr stark eine Stimmung referiert haben, die an der SVP-Basis geherrscht hat oder immer noch herrscht.
Das war so, als sie sich um Flüchtlinge gekümmert hat. Das war aber auch so jetzt, als sie ein Stromdossier hatte. Gerade kürzlich, als Christian Imach im Nationalrat recht heftig geworden ist.
Die massive Verdreckung der Energieproduktion ist direkt auf Ihre gescheiterte Energiepolitik zurückzuführen. Und ich kann Ihnen eines versprechen, Frau Bundesrätin, wenn Sie die angekündigten Notfallszenarien diesen Winter anwenden müssen, dann gehen die Leute auf die Straße und Sie werden weit mehr fordern als Ihren Rücktritt.
Sie hat die Angriffe immer recht gut ausgehalten, haben wir das Gefühl gehabt, oder? Sie kann nie etwas fest anmerken.
Jein, es gibt Szenen mit ihr im Parlament, die zeigen, dass die Angriffe eben doch nicht völlig spurlos an ihr vorübergegangen sind oder immer noch gehen. In Erinnerung bleiben da zwei Szenen, gerade zweimal mit dem SVP-Nationalrat Roger Köppel.
Ich weiß, Frau Bundesrätin, Sie haben es nicht so gern, wenn man die Dinge beim Namen nennt, wenn man sagt, wie es wirklich ist.
Einmal, wo sie den Saal verloren hat, wo er, also, oder man muss sagen, demonstrativ den Saal verloren hat, wo er in seinem üblichen, sehr angriffigen Stil referiert hat zu einem Geschäft, das in ihr Ressort gefallen ist. Und einmal während der Fragestunde vom Nationalrat, wo sie sich mehr oder weniger geweigert hat, auch wiederum eine sehr angriffige Frage von Roger Köppel zu beantworten.
Aber gehen Sie jetzt doch das erste Mal zu, dass sie an diesem Tag einfach den Deckel gelupft hat, obwohl sie eigentlich so sagen, unter Druck blüht sie erst auf.
Nein, das Jahr hat 365 Tage. Ich glaube, auch eine Bundesrätin darf mal zeigen, vielleicht jetzt ist es gerade gut gewesen und reagiert dann.
Also, sie hat vieles ausgehalten, sie hat auch vieles aushalten müssen, muss man dazu sagen. Aber, ich sage mal so, unter ihrer sehr beherrschten Oberfläche da haben sich vielleicht schon Verletzungen ereignet, die sie im Normalfall nicht nach außen getragen hat, aber die in gewissen Fällen halt gleich sichtbar geworden sind.
Komm, wir reden über einen Rücktritt, der doch einigermaßen überraschend gekommen ist. Simonetta Sommaruga dort nach dem Schlagerfall von ihrem Mann im Schriftsteller Lukas Hartmann Prioritäten neu setzen.
Mein Entscheid erfolgt aus persönlichen Gründen. Vorletzte Woche hatte mein Mann einen Schlaganfall. Das war ein Schock für uns beide. Erfreulich ist, dass er sich den Umständen entsprechend gut erholt. Er ist in guten Händen und wird von Pflegenden und Ärzteschaft sehr gut begleitet.
Hat es schon mal etwas Ähnliches gegeben, dass eine Bundesrätin oder ein Bundesrat wegen der Gesundheit von einem Menschen, der ihm nachgestanden ist, zurückgetreten ist und das auch öffentlich gesagt hat?
Ja, der zweite Teil ist noch ein wichtiger Zusatz. Also, mir ist da heute spontan ein bisschen der Fall vom Bundesrat Didier Burkhalter in Sinn gekommen. Der Didier Burkhalter, der vor ein paar Jahren zurückgetreten ist, hat, so spekuliert man, möglicherweise auch darum nicht im Amt verbleiben, weil eine Person aus seinem engsten familiären Umfeld gesundheitliche Probleme gekriegt hat. Aber, und das ist ein wichtiger Unterschied zum Auftritt von Frau Sommaruga, Er hat das öffentlich so nicht deklariert. Also er hat, sagen wir mal, eine relativ normale politische Begründung gegeben, warum es jetzt für ihn genug ist und so. Und er hat über Privates, über Familiäres hat er nicht geredet. Insofern ja, das ist speziell die Art von Rücktritt, die Simonetta Sommaruga jetzt praktiziert. Was es natürlich schon oft geht, ist, dass die Bundesräte gegangen sind, weil sie selber gesundheitliche Probleme hatten. Also da gibt es x Beispiele. Es gibt auch Bundesräte, die Depressionen hatten. Und ja, aber dass Bundesräte zurücktreten wegen gesundheitlichen Problemen von Angehörigen, das Max GH, aber es ist durchaus nicht die Regel, dass das öffentlich so kommuniziert wird.
Dass es jetzt gerade Simonetta Sommaruga ist, das so öffentlich bekannt gibt, ist auch eher speziell, weil sie ist ja nicht bekannt war dafür, dass sie sehr viel Persönliches von sich hat preisgegeben.
Ja, das ist effektiv so. Sie ist jetzt sicher nicht die zugänglichste, nahbarste Politikerin gewesen. Also sie hat Privats, wenn überhaupt, dann nur sehr kontrolliert und sehr dosiert bekannt gegeben. Umso mehr, muss man sagen, ist auch nicht nur die Begründung als solche, sondern auch, wie sie sie vorgebracht hat heute an der Medienkonferenz.
Aber ein solches Ereignis ist ein Einschnitt. Ein Einschnitt, der plötzlich und unerwartet kommt und der einen nachdenklich stimmt.
Man hat gemerkt, das nimmt sie emotional stark mit. Sie hat phasenweise mit den Tränen zu kämpfen gehabt. Es ist schon ein ungewohntes Bild, das die Öffentlichkeit jetzt von ihr heute so gekriegt hat.
Ich habe in den letzten 12 Jahren ein Leben geführt, in dem das Amt als Bundesrätin immer oberste Priorität hatte. Ich habe diese Intensität, diese permanente zeitliche und innere Präsenz gelebt, und zwar weil es das aus meiner Sicht braucht in diesem Amt. Das Amt als Bundesrätin verlangt den vollen Einsatz. Ich habe ihn gerne geleistet, mit voller Kraft, mit Freude und mit Leidenschaft. Ich bin gerne Bundesrätin bis zum Schluss.
Eine Konsequenz von diesem Rücktritt ist, dass die Ministerin, die für Stromdossier zuständig ist, geht, und zwar zu der Zeit, wo wir wahrscheinlich die grösste Stromkrise überhaupt erleben. Wie schwierig ist das?
Das ist effektiv der Grund, warum man ja auch nicht mit einem Rücktritt von Simonetta Sommaruga jetzt gerechnet hat. Also grundsätzlich eben, sie ist schon relativ lange im Amt, dass eine Bundesrätin nach 12 Jahren demissioniert ist, an sich nicht so besonders oder jetzt nicht speziell bemerkenswert, aber man hat gemeint, also jetzt angesichts von dem schwierigen Winter, der uns da bevorsteht, könnte, jetzt kann sie eigentlich fast nicht gehen, jetzt geht sie trotzdem. Grundsätzlich sind die Departemente natürlich eingespielte Riesenmaschinerien, also es bricht nicht gerade die Welt zusammen, wenn es zu einem Ausfall kommt, aber es wird jetzt sicher einiges an Unsicherheit, an Verunsicherung auslösen im Departement. Aber man muss ja auch sehen, so ein Rücktritt, so eine Bundesratswahl absorbiert auch viele Energien im Parlament. Also ihre Partei, die muss jetzt so in der Rekordfrist Kandidatinnen und oder Kandidaten für die Nachfolge aus dem Hut zaubern. Und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die haben ja selber auch nur ein begrenztes Zeitbudget. Und jetzt wird sehr viel Energie, die sonst in das Krisenmanagement hätte investiert werden, wird jetzt nötig sein, um die Nachfolgewahl aufzugleisen. Insofern, ja, es ist sicher nicht ein optimaler Zeitpunkt. Umgekehrt muss man sagen, jetzt angesichts von dem Schicksalsschlag, wo Frau Sommaruga respektive jetzt da ihre Familie getroffen hat, ist es wahrscheinlich der richtige Entscheid gewesen, dass sie sagt, dass sie unter diesen Umständen das Amt nicht so kann ausüben, wie es in der jetzigen Situation nötig wäre. Und ja, grundsätzlich ist die Genialität vom politischen System der Schweiz, die besteht eben auch darin, dass Personen von den Bundesrätinnen und Bundesräten dann letzten Endes für das Funktionieren vom Land dann doch auch nicht wieder so entscheidend sind.
Bestimmt wird ihre Nachfolge am gleichen Tag wie auch der Sitz von Ueli Maurer wieder vergeben wird, am 7. Dezember. Wie tut der Rücktritt jetzt die Ausgangslage für die Bundesratswahlen verändern?
Man kann noch nicht alles vorhersehen, was passieren wird. Also, die Grünen haben ja schon ein bisschen Dampf aus der Heizung rausgenommen, indem sie heute gesagt haben, dass sie nicht vorhaben, den Sitz von Simonetta Sommaruga anzugreifen. Ich glaube, etwas, was sich verändert, das sind die Chancen vom SVP-Kandidat Albert Rösti. Die steigen nämlich eins.
Ja, noch grösser jetzt. Ja.
Genau. Ja, aber eins, ich sage mal, nicht ungewichtiges Argument gegen seine Kandidatur bis jetzt war, dass es über die Präsenz vom Kanton Bern im Bundesrat gibt, wenn er gewählt wird. Das Argument ist jetzt mit dem Rücktritt von Bernerin Simonetta Sommaruga hinfällig.
Fabian, warum beide in die Grünen jetzt nicht antreten?
Die Grünen argumentieren so, dass es die FDP sei, die mit zwei Sitzen im Bundesrat übervertreten sei, gemessen an ihrem Wähleranteil. Und sie halten sich in Reserve, um dann 2023 bei den gesamten Erneuerungswahlen vom Bundesrat anzutreten. Das ist jedenfalls die offizielle Begründung. Mein Eindruck ist, dass es die Grünen unter allen Umständen vermeiden wollen, um allzu viel Dissens in das rot-grüne Lager reinzubringen. Also wahrscheinlich fürchten sie auch effektiv, dass ihnen das schadet bei den Wählerinnen und Wählern, wenn sie sich jetzt von den Bürgerlichen würden einspannen lassen, um den SP-Sitz abjagen. Man darf nicht vergessen, die Grünen und die SP, die sind inhaltlich sehr, sehr nah beieinander. Also es gibt nicht sehr viele Fragen, wo da effektiv ein grundsätzlicher Dissens zwischen diesen zwei Parteien besteht. Und wahrscheinlich würden es viele grüne Wählerinnen und Wähler effektiv nicht verstehen, wenn man der engste Verbündete derart verprellen würde.
Das heisst, es wird ziemlich sicher jemand aus der SP sein, der den Sitz von Simonetta Sommaruga erben wird oder wieder neu besetzen wird. Wer ist hier in der Favoritenposition? Kann man das schon sagen jetzt?
Es ist natürlich noch ein bisschen früh, um jetzt hier schon einen Kronfavoriten, eine Kronfavoritin nennen, weil alle die potenziellen Papabili, die sind natürlich jetzt genauso überrascht worden von dieser Rücktrittsankündigung wie wir alle. Also in gewissem Sinn ist ja auch Frau Sommaruga selber überrascht. Ich meine, sie hat ausdrücklich gesagt, das sei so nicht geplant gewesen. Es ist der Schlaganfall von ihrem Ehemann vor ein paar Tagen, wo sie zu dem Entscheid bewogen hat, also sehr kurzfristige Angelegenheit. Ich denke, da dürfen wir ihr glauben. Das hat schon klar gemacht, dass es eine Frau sein soll. Da gibt es durchaus Namen, die da dürften im Vordergrund rücken in den nächsten Tagen. Also die Basler Ständerätin Eva Herzog ist sicher eine mögliche Kandidatin. Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr, andere mögliche Kandidatin. Es kann auch sein, dass die SP jemand portieren wird, wo jetzt nicht vorne im Fokus steht. Die Stadtpräsidentin Corinne Mauch aus Zürich beispielsweise, die hat sehr viel Exekutiverfahrung vorzuweisen. Allerdings fehlt ihr natürlich ein Netzwerk im nationalen Parlament. Also ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt kann man sagen, es wird mit 80-90%iger Wahrscheinlichkeit eine Frau sein. Sie wird aus der SP sein. Und wahrscheinlich wird sie auch eine Deutschschweizerin sein. Also das beschließt zwar nicht aus, dass auch Kandidatinnen aus anderen Landesteilen portiert werden könnten, aber ich gehe jetzt davon aus, dass das Parlament nicht einverstanden wäre, damit den Deutschschweizer Sitz jetzt der Romand einzugeben.
Das wird noch viel Gesprächsstoff sein für die nächsten paar Tage. Ganz am Schluss müssen wir nochmal zurückschauen. Was bleibt dir in Erinnerung, wenn du an Simonetta Sommaruga und an ihre Zeit im Bundesrat denkst?
Ja, also mir in Erinnerung bleiben werden unter anderem halt ein paar Szenen, wie man sie als Bundeshauskorrespondent so mitkriegt im Laufe der Jahre. Und eine Szene, die ich noch eindrücklich gefunden habe, ist der unglaublich zufriedene Eindruck, den sie gemacht hat, wo sie nach der Departementsrochade 2018 vor die Medien getreten ist.
Ich freue mich auf die Arbeit im UVEC. Im UVEC wird vieles gemacht, was die Schweiz, was unser Land zusammenhält.
Und verkündet hat, dass sie das Umweltdepartement wird übernehmen wird. Also, man hat wirklich den Eindruck gehabt, jetzt ist da jemand am Ziel angekommen, dort, wo er schon immer hat wollen.
Natürlich werden im UVEC auch die Weichen gestellt in anderen Bereichen. Weichen, die entscheidend sind für unsere Kinder und für unsere Grosskinder.
Es hat irgendwie gezeigt, dass sie da wirklich grosse Ideen, grosse Visionen gehabt hat, wo sie in diesem Departement verwirklichen wollte. Und Ja, ich würde sagen, es ist vielleicht fast ein bisschen die Tragik von ihrer Amtszeit, dass aus vielem jetzt wahrscheinlich nicht das geworden ist, was sie sich da mal erträumt hat.
Danke, Fabian.
Danke dir, Philipp.
Das war es. Unser aktuelles Apropos zum Rücktritt von Simonetta Sommaruga. Das Politbüro, der Politik-Podcast von der Medien, wird sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Natürlich, das kommt dann am Freitag. Und wir hören uns dann wieder auch am Freitag mit einer neuen Folge von Apropos. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.